ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Wundertüte aus dem Automaten. Das Geschäft mit den Retouren.
Mit dem Fußball-Europameisterschaftstitel hat es nicht geklappt, aber mit einem anderen Titel. Deutschland ist Retouren-Europameister. Nirgendwo sonst wird so viel bestellt und dann zurückgeschickt wie bei uns. Mehr als 500 Millionen Pakete pro Jahr. Aber nicht jede Retour kommt auch an ihr Ziel. Manche Päckchen bleiben im Versand hängen und die kann man dann kaufen in sogenannten Retourenautomaten, so wie in Kölbe bei Marburg. Unsere Reporterin Rebecca Diekmann hat das mal ausprobiert.
Er sieht eigentlich aus wie so ein typischer Lebensmittelautomat, mit dem Unterschied, dass hier keine Eier drin sind, sondern ganz, ganz viele Päckchen. 8 bis 10 Euro kosten die. Man hat keine Ahnung, was drin ist. Ich stehe jetzt hier mit Nico Greven aus Marburg. Der hat den neuen Retourenautomaten in Kölbe aufgestellt.
Es ist eben so, es werden täglich Millionen Pakete verschickt und davon schaffen es die allermeisten auch ans Ziel. Aber es kann auch sein, durch falsche Etikettierung oder Defektetikettierung, dass die Pakete beim Versanddienstleister bleiben und die werden dann nach einer gewissen Zeit freigegeben und dann kann man die für einen Kilopreis kaufen.
Das heißt, du kaufst die und du weißt überhaupt nicht, was da drin ist.
Nee. Also die sind ja verschlossen, da gucke ich auch nicht selber rein.
Es sind Papppakete, Plastikpakete. Die Adressen sind geschwärzt, ne, genau. Mit so Sprühfarbe. Mein Horror ist ja, dass da irgendwelche Unterhosen oder so drin sind. Kann das vorkommen?
Ich habe jetzt noch keine Unterwäsche gesehen, aber ich könnte es mir vorstellen. Also es kann halt alles Mögliche drin sein. Wir hatten schon von Kleidung, Smartwatches und Handys gibt es auch, aber ein riesen Hochzeitskleid habe ich auch schon mal gehabt, was da gerade so reingepasst hat. Das war schon sehr eng mit dem Fach. Also kann natürlich auch richtiger Ramsch drin sein. Wir hatten auch schon mal ein kaputtes Ladekabel. Da steckt man halt nicht drin.
Kommen da Kunden? Wart ihr schon mal hier?
Nee. Wir wohnen zwar in Kölbe hier, aber ich bin jetzt beim Vorbeifahren, habe ich das schon ein paar Mal gesehen. Dachte ich, was ist denn hier los? Hier eine ellenlange Schlange.
Und hast du irgendwelche Hoffnungen, was da
ja,
so drin?
Ja klar, auf jeden Fall ein Handy. Nee, einfach nur jetzt. Das Joke, wollten wir uns sowas ziehen.
Bin ich mal gespannt.
Läuft das jetzt ab hier? 10 Euro reinwerfen?
Und?
So.
Wie fühlt es sich an?
Die Hoffnung steigt.
Es ist ein Handy,
ja,
aber was
schön,
für eins.
Schön, schönes Ding.
Es ist ein Klapp-Handy.
Es ist ein Handy noch, ja genau, kein Smartphone, ja, ein Handy.
Ach, du liebe Zeit.
Dann würde ich das jetzt auch mal ausprobieren. Ich will, glaube ich, ein kleines Paket. Es ist was Festes, es ist kein Buch. So, eine Leoparden-Handyhülle. Optisch könnte ich mich mit der vielleicht sogar anfreunden, aber ja, sie passt nicht. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Geht es manchmal wahrscheinlich den Leuten so, ne?
Auf jeden Fall, ja. Also grundsätzlich, wenn man zu so einem Automat geht, sollte immer der Spaß im Vordergrund stehen. Und man sollte nicht mit der Erwartung dahin kommen, dass man direkt das iPhone zieht, sondern Spaß beim Päckchen öffnen haben, sage ich mal. Ich meine, früher gab es eben auch schon Wundertüten oder andere Überraschungstüten.
Die Wundertüte 2.0.
Richtig.
Haben Sie diese Automaten auch schon mal gesehen? Sie sehen aus wie Automaten für Süßigkeiten oder Lebensmittel. Die Fächer sind allerdings größer und darin liegen undurchsichtig verpackte kleine Pakete. Diese Automaten werden Mystery- oder Secret-Automaten genannt, denn das ist der Witz an ihnen, man weiß nicht, was man bekommt. So ein bisschen wie bei der Pralinenschachtel von Forrest Gump. Trump habe ich jetzt gesagt. Forrest Gump heißt der Mensch, nicht zu verwechseln mit jemand anderem. In Hessen stehen solche Automaten zum Beispiel in Offenbach oder Stadtallendorf. Im Internet, auf TikTok zum Beispiel, gibt es gerade einen riesigen Hype um sie. Und ein Überraschungspaket daraus zu ziehen, das kostet mal 5 Euro, mal 8, mal 10 oder auch mal 12 Euro. Pasja Bashiri von der Verbraucherzentrale Bremen hat sich mit diesem Phänomen beschäftigt und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was landet denn so alles in diesen Automaten?
Ja, in der Regel erfahrungsgemäß landet dort die nicht zugestellte Ware zum einen, aber es kann auch durchaus vorkommen, dass es Retourpakete sind, die in solchen Automaten landen.
Retouren von Waren aus Online-Shops also. Wie funktioniert denn dieses System? Wie kommen diese Retouren dann am Ende in diese Automaten?
Also es gibt Großhändler, die in Massen wirklich tonnenweise solche Pakete verkaufen. Die Automatenaufsteller kaufen sie dann. Es kommt auch teilweise vor, dass sie aus dem Ausland kommen und lagern sie dort. Und am Ende des Tages landen sie in solchen Automaten.
Können da auch defekte Waren dabei sein oder werden die vorher aussortiert?
Also wir hatten keinerlei Beschwerden bisher zu defekten Waren. In der Regel sind die Pakete auch nicht beschädigt. Aber wenn es vorkommen sollte, dass irgendwas defekt sein sollte unser Rat, melden Sie sich direkt beim Automatenaufsteller und reklamieren Sie das. Und in der Regel wird dann auch Abhilfe geleistet.
Es gilt ja, wie gesagt, das Prinzip Wundertüte. Man sieht vorher nicht, was im Paket drin ist. Das soll ja auch den Reiz ausmachen. Habe ich denn gleichwohl, auch wenn die Ware jetzt nicht defekt ist, einen Anspruch auf Rückgabe, Umtausch oder Erstattung, wenn mir der Artikel nicht gefällt?
Naja, bei Nichtgefallen haben Verbraucherinnen und Verbraucher erst einmal kein Recht auf Rückgabe oder Umtausch, es sei denn, der Automatenbetreiber räumt dieses ausdrücklich ein. Das ist durchaus möglich, da müsste man nochmal nachfragen. Und man müsste auch schauen, ob die Datenschutzbestimmungen eingehalten worden sind. Der Automatenaufsteller muss dafür Sorge tragen, dass die persönlichen Daten des ursprünglichen Käufers zum Beispiel unkenntlich gemacht werden. Und er muss auch Sorge dafür tragen, dass der Jugendschutz eingehalten wird. Das bedeutet, dass dort keine Waffen zum Beispiel oder erotische Ware drin ist. Das ist seine Pflicht in der Regel.
Bei TikTok sind diese Mystery- oder Secret-Automaten zurzeit ein Hype und jeden Tag werden in deutschen Städten neue Automaten dieser Art aufgestellt. Das mag originell sein, trägt aber wahrscheinlich nicht gerade zur Abfallvermeidung bei, oder?
Ja, so sehen wir das auch. Also selbst wenn durch den Verkauf als Überraschungspaket auf den ersten Blick vermieden wird, dass die Retouren vernichtet werden, wäre es natürlich nachhaltiger, die Ware gezielt als retournierte Ware zum Beispiel zu einem günstigeren Preis zu verkaufen. Denn die als Mystery Box erworbene Ware landet unter Umständen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern letztlich auch im Müll. Und das ist nicht Sinn der Sache. Nachhaltiger sind bewusste Kaufentscheidungen aus unserer Sicht, bei denen auch die Verbraucher durch Vergleich der Angebote Geld sparen können. Und insbesondere bei elektronischen Geräten können auch günstig gebrauchte oder als B-Ware deklarierte Produkte gekauft werden.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Sie bestellen was im Internet. Ist ja schön bequem. Am nächsten Tag kommt auch schon das Paket mit den neuen Schuhen. Aber beim Anprobieren merken Sie, oh, passt irgendwie doch nicht. Da kommt ja der große Zeh vorne fast schon wieder raus. Also alles wieder einpacken, Rücksendeaufkleber drauf und umtauschen. So wie es ja auch beim Einkauf in einem Geschäft in der Stadt der Fall wäre. Das geht längst auch bei solchen Bestellungen im Internet, auch wenn es ein bisschen mehr Aufwand mit sich bringt natürlich. Mit diesen Retouren lassen sich dann auch noch gute Geschäfte machen. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Meyer zeigt, wie das genau geht und welche Dimensionen das mittlerweile angenommen hat.
Deutschland wird mit Paketen geflutet. Wie der Bundesverband Paket- und Expresslogistik meldet, wurden letztes Jahr fast 4,2 Milliarden Pakete hin und her geschickt. Wie viel davon Retouren sind, dazu gibt es keine Zahlen. Auch beim Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland nicht, sagt Arlin Mulik.
Wir gehen davon aus, dass jeder achte bis jeder fünfte Artikel zurückgeschickt wird. Das ist aber sehr abhängig von der Produktgruppe und im Fashion-Bereich wird eben am meisten zurückgeschickt, weil es da eben auch sehr auf die individuelle Passform ankommt.
Laut Mulik geht aus aktuellen Umfragen hervor, dass Verbraucher in den letzten 2 Jahren immer mehr Waren zurückgeben und zwar zunehmend komplett, also ganze Pakete samt Inhalt. Wie die Universität Bamberg ermittelt hat, ist Deutschland in Sachen Retouren mittlerweile sogar Europameister. Björn Astecker leitet dazu eine Forschungsgruppe.
Es gibt mehrere Gründe. Vorne dran steht sicherlich der Umstand, dass es historisch gewachsen ist, also dass wir über den Kataloghandel das bereits so kennengelernt haben. Dann ist es so, dass wir die Rahmenbedingungen haben. Rechnungskauf ist die Zahlungsart, die die höchste Rücksendequote mit sich bringt, weil man eben nicht in Vorleistung gehen muss. Und der letzte Punkt ist, dass es auch kostenlos ist.
Meist würden die Unternehmen die zurückgeschickte Ware einfach wieder neu anbieten. Das sei allerdings mit mal mehr, mal weniger Aufwand verbunden, sagt Mulik vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland.
Klar, bei einem T-Shirt oder sowas sehe ich das ja relativ schnell. Muss ich es vielleicht nochmal bügeln oder was auch immer. Wenn ich jetzt aber an Elektroartikel zum Beispiel denke, also da kann ich natürlich von außen sehen, sind da irgendwie Kratzer dran oder so, aber ich muss vielleicht auch reinschauen tatsächlich, ob irgendwie was mit dem Laptop oder mit dem iPhone gemacht worden ist.
Pro Produkt würden fürs Flottmachen im Schnitt 10 Euro fällig. Firmen können ihre Retouren auch an andere Händler weiterverkaufen. Die entwickeln dazu immer neue Geschäftsideen, bringen Verbraucher dazu quasi, die Katze im Sack zu kaufen, also Pakete mit unbekanntem Inhalt, sogenannte Mystery-Boxen oder ungeöffnete Pakete in speziellen Automaten. Das spricht vor allem Schnäppchenjäger an. Björn Astecker von der Universität Bamberg stellt allerdings klar:
Und die Wahrscheinlichkeit, dass dabei was Positives für den Käufer rauskommt, ist wirklich sehr, sehr gering, weil der Händler, der diese Ware erhält, genau weiß, was sich in diesem Paket befindet. Das geht über den Barcode von außen.
So könnten die Händler die Preise ganz genau kalkulieren. Für sie sei das ein lukratives Geschäft. Der Hype um Mystery-Boxen lenkt aus Sicht von Beobachtern nur davon ab, dass Retouren gerade auch aus Umweltsicht ein Problem sind. Besser sei es, die Rücksendungen zu vermeiden, Verbraucher noch besser über die Folgen aufzuklären und Waren im Internet noch detailgenauer zu zeigen und zu beschreiben.
Viele von uns haben sich ja schon sehr daran gewöhnt, statt in die nächste Innenstadt zu fahren und dort shoppen zu gehen, bestellt man das Gewünschte ganz einfach im Internet. Kleidung, Schuhe, Elektronik, Kosmetikartikel, was auch immer. Und wenn es einem nicht gefällt, schickt man es wieder zurück, meist ohne weitere Kosten. Fast jede sechste Bestellung im Jahre 2020 ging per Retoursendung zurück an den Absender. Bei Bekleidung wird sogar jedes zweite Paket zurückgeschickt, denn viele bestellen sich das Kleid oder das T-Shirt gleich in zwei Größen und suchen dann das passende aus. Diese vielen Rücksendungen sind umweltschädlich wegen der vielen Autos, die Pakete transportieren. Und oft müssen die zurückgeschickten Artikel auch entweder aufwendig wiederhergestellt werden oder sie landen im Müll. Eine andere Möglichkeit bieten neuerdings die Mystery Box oder auch Secret Box Automaten. Die funktionieren wie eine Wundertüte. Für 5 oder 10 Euro zieht man sich ein Päckchen, dessen Inhalt man vorher nicht kennt. Und darin stecken dann Waren, die zurückgeschickt worden sind. Noch besser wäre es natürlich, wenn sich Retouren in dem Ausmaß, das wir jetzt haben, vermeiden ließen. Andreas Mann ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel. Sein Fachgebiet ist Marketing und er beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Retouren beim Onlinehandel. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Professor Mann, wenn ich mir, sagen wir mal, eine Hose im Internet bestelle, dann kann der Grund für die Rücksendung die falsche Größe sein oder ich habe mir den Stoff oder den Schnitt anders vorgestellt. Sind das klassische Motive für Retouren oder gibt es noch andere?
Ja, damit haben Sie schon relativ viele Bereiche angesprochen. Wenngleich diese objektiven Gründe, also die vom Anbieter oder von Logistikdienstleistern verursacht werden, wie zum Beispiel mangelhafte Ware, Falschlieferung oder verspätete Lieferung, eher selten vorkommen. Viel häufiger kommen Retouren zustande auf Basis von subjektiven Gründen, also die sozusagen in der Person des Bestellers, der Bestellerin liegen. Wobei es hier auch ganz unterschiedliche Ausprägungen gibt. Da gibt es opportunistische und hedonistische Ursachen. Also
das müssen Sie jetzt erläutern, hedonistisch auf das Vergnügen ausgerichtet heißt das?
Richtig,
ja?
Genau. Sie bestellen einfach nur, weil der Bestellvorgang sozusagen emotional so ansprechend ist. Das ist also etwas, was die Leute entzückt, obwohl sie wissen, dass sie die Ware dann auch wieder zurücksenden werden. Aber das Bestellen, das Warten auf das Paket, das Öffnen des Pakets, das liefert Befriedigung.
Und dann haben Sie noch opportunistisch genannt?
Genau, opportunistisch ist, dass wir zunehmend auch Menschen haben, die bestellen Waren, obwohl sie sie nicht brauchen, um sie nur für einen Zweck zu nutzen, zum Beispiel ein Foto hochzuladen auf sozialen Medien, wo man eben da die Hose, die Sie gerade angesprochen haben, dann präsentiert. Oder weil man zwischenzeitlich das Produkt woanders günstiger gekauft hat und deswegen schickt man es wieder zurück.
Gegen solche Motive kann man ja wahrscheinlich wenig ausrichten, aber es gibt ja auch noch Bestellungen, bei denen man sich sozusagen verführen lässt. Da wird zum Beispiel eine Tischdecke oder ein Fahrradhelm derart euphorisch beschrieben und auf Fotos brillant dargestellt, dass ich denke, das muss ich haben. Könnte man also Retouren dadurch vielleicht vermeiden, dass man die Anbietenden erstmal dazu verpflichtet, ihre Waren realistisch darzustellen?
Ja, das ist ein gewisses Problem. Also zum einen ist es ja so, dass die Unternehmen ein bisschen im Dilemma stecken. Die wollen ja einerseits ihre Waren verkaufsfördernd darstellen, um Umsatz und Absatz zu steigern. Auf der anderen Seite haben die natürlich auch ein Interesse daran, dass tatsächlich die Retourenquote gering bleibt, weil das ja auch mit Aufwand verbunden ist. Das Grundproblem steckt aber eher im Online-Shopping als solches. Wir haben ja dort das Problem, dass die Bestellerinnen und Besteller die Waren vor der Bestellung nicht wirklich sensorisch umfassend inspizieren können. Das heißt, sie können sie nicht anfassen, sie können nicht riechen, wie die Ware olfaktorisch sozusagen, also geruchsmäßig daherkommt. Sie können sie maximal auf Bildern sehen, vielleicht auf Videos und kriegen manchmal noch so das ein oder andere Geräusch bei der Verwendung mit dargestellt. Und die Haptik, die ist allerdings sehr wichtig, wenn wir Kaufentscheidungen treffen.
Beziehungsweise, also, dass man es anfassen kann. Ne?
Richtig, genau, wenn man es anfassen kann. Und es ist so, dass das Anfassen und der haptische Sinn, der damit verbunden ist, häufig ja auch als Wahrheitssinn gilt. Das heißt also, wenn wir etwas sehen, sehen, dann kann es manchmal sein, wenn wir sagen, oh, die Hose, die scheint weich zu sein, dass wir nochmal dran fassen, um zu überprüfen, ob es wirklich so ist. Und das fehlt eben beim Online-Kauf.
Das heißt also, Onlinehandel ist im Grunde gar nicht denkbar, ohne dass es diese Möglichkeit zur Retour gibt. Es kann also nicht darum gehen, Retouren komplett auszuschließen, sondern eben, was wir ja auch schon angefangen haben zu besprechen, sie zu vermeiden. Gibt es denn da noch andere Möglichkeiten, um die Zahl der Retouren in das Ausmaß, das wir da jetzt haben, zu verringern?
Ja, zum einen geht es darum, wie man eben die Waren darstellt und beschreibt. Wie gesagt, wenn man sie nicht anfassen kann, brauche ich irgendeine Hilfsinformationsdarstellung, die jetzt diese zum Beispiel haptischen Eindrücke vermittelt. Und da werden ja häufig eben Bilder verwendet. Da kann man jetzt mit Zoom-Möglichkeiten arbeiten, also man vergrößert beispielsweise die Produkte oder Produkteigenschaften, indem man mit so einer Lupe drüber fährt oder man kriegt so dreidimensionale Darstellungen. Aber auch da kann es schwierig sein, dass durch eben diese Vergrößerung, zum Beispiel bei der Hose, man jetzt sozusagen in Großaufnahme das Gewebe sieht und das Gefühl hat, das ist ja ganz flauschig, aber das Produkt, also die Hose ist gar nicht so flauschig, wenn sie nachher ankommt.
Nun könnte man ja auch hergehen und sagen, Retouren sollen eben nicht mehr kostenlos möglich sein, sondern da muss man dann eben auch was dafür bezahlen. Das würde dann möglicherweise die Leute bremsen, die das aus reinem Vergnügen am Bestellvorgang, wie Sie das eben geschildert haben, tun. Aber auf der anderen Seite ist das ja dann vielleicht auch eine Hemmschwelle für Leute, die das wirklich nur dann zurückschicken, wenn sie keine andere Möglichkeit sehen. Und die würden dann vielleicht dann abgehalten, überhaupt vom Onlinehandel Gebrauch zu machen. Also was würden Sie halten von dem Vorschlag, Retouren nicht mehr kostenlos zu ermöglichen?
Naja, das ist ja gesetzlich faktisch auch schon so geregelt, ne? Also wenn ich mir im bürgerlichen Gesetzbuch den Paragraph 357 anschaue, in Absatz 5, da steht eigentlich drin, dass die Personen, die jetzt ihre Waren retournieren, eigentlich auch die Kosten dafür tragen. Vorausgesetzt, der Händler, der Online-Händler oder der Anbieter hat das vorher klar sozusagen kommuniziert. Diese Karte ziehen aber viele Online-Händler nicht, weil sie natürlich wissen, dass ein Großteil ihrer Wettbewerber auch nicht sozusagen sich die Retouren bezahlen lässt. Das wird natürlich alles irgendwie kalkuliert in den Verkaufspreisen und eher die Bestellerinnen und Besteller, die nicht retournieren, die zahlen eigentlich einen etwas zu höheren Preis, ne? Weil dort, wie gesagt, diese Retourenkosten eigentlich schon berücksichtigt sind. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, aufgrund der eben Besonderheiten, dass man im Vorfeld die Waren nicht klar inspizieren kann, dass im Onlinehandel immer diese Retouren bestehen bleiben werden. Und das ist auch etwas, was wir in unseren Untersuchungen festgestellt haben. Das wird sozusagen als systemrelevant und immanent auch von den Kunden wahrgenommen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.